Wunderbar, dann begrüße ich hier heute alle zu unserer 17. Sitzung des Menschenrechtsausschusses. Wir haben unter Tagesordnungspunkt 1a das Gespräch mit den Vertretern der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter. Hierzu begrüße ich nochmals ganz herzlich unsere Gäste, nämlich den Vertreter der Bundesstelle, Herrn Adam, und den Vorsitzenden der Länderkommission, Herrn Dopp. Ich darf dann auch begrüßen die Besucher auf der Tribüne. Darf Sie bitten, nicht zu fotografieren, und auch Beifalls- oder Missfallensbekundungen sind nicht gerne gesehen hier, sondern freuen uns aber über Ihr Interesse. Das Gespräch ist öffentlich und wird live im Parlamentsfernsehen übertragen. Deshalb auch ein herzlicher Gruß an alle, die uns zuschauen. Zum Tagesordnungspunkt wird zudem ein Wortprotokoll gefertigt, das dann auch zeitnah im Internet veröffentlicht wird. Für das Gespräch hat sich der Ausschuss auf folgenden Ablauf verständigt. Das Gespräch ist für eine Dauer von einer Stunde vorgesehen. Zum Beginn erhalten wie gewohnt die Gäste Gelegenheit zu einer Einführung von insgesamt etwa 10 Minuten. Dann gibt es Fragerunden. Da findet die sogenannte 4-Minuten-Regel Anwendung. Das heißt, die Zeit für die Frage einer Fraktion und die Antworten sind auf insgesamt 4 Minuten begrenzt pro Runde. Zuerst also die Bitte an Sie, Herr Adam oder Herr Dopp. Wer mag beginnen? Der hat jetzt das Wort.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende. So, dann haben wir es jetzt geschafft. Dann versuchen wir es nochmal. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Sie haben gesagt, es ist schön, dass wir uns treffen. Wir finden es auch sehr schön, dass wir nach einem Jahr Unterbrechung mal wieder die Gelegenheit haben, hier im Ausschuss vorzutragen. Wir würden gerne Sie noch mal unterrichten über unsere aktuelle Situation, über unsere Tätigkeiten und über unsere Dinge, von denen wir meinen, dass man darüber reden müsste. Unsere allgemeine Situation ist die, die Ihnen ja schon immer hier vorgetragen wurde von uns und die man aus jedem unserer Jahresberichte entnehmen kann, ist unsere finanzielle Situation, die Arbeit in unserer Stelle doch ziemlich schwierig macht, wobei die Situation sich in den letzten Jahren etwas entspannt hat. Wir hatten 640.000 Euro Budget seit 2023 und haben 2023 schon überall mitgeteilt, dass wir damit 2024 nicht auskommen können und nicht unsere Aufgaben und unser Mandat wahrnehmen können. Das hatten wir ausgerechnet, dass wir das höchstens bis Sommer schaffen und haben das vorgetragen, ohne dass große Reaktionen kamen. Aber, und deshalb möchte ich mich noch mal bedanken, insbesondere bei Herrn Dr. Geisler, der uns da sehr unterstützt hat, noch mal an Gelder, an einen Nachtrag zu kommen. Im Rahmen der Frühjahrskonferenz der Justizminister ist beschlossen worden, dass wir noch mal aufgestockt werden um 60.000 Euro für das Jahr 2024, um unsere Aufgaben erfüllen zu können. Dies ist dann in der Finanzministerkonferenz und in der Haushaltskommission diskutiert worden und ist auch ein entsprechender Beschluss gefasst worden. Aber wo Wein ist, ist auch Wasser, sage ich mal. Der Beschluss ist im August gefasst worden. Wir haben uns, waren natürlich sehr erfreut darüber, dass wir nun unsere Arbeit fortsetzen konnten. Und es hat einfach gedauert, bis das Geld kam. Das Geld kam nicht, sodass wir dann uns gewagt haben, als Beamte AD gegen das Haushaltsrecht zu verstoßen und zu sagen, wir nehmen mal die Personalkosten, die wir haben, um überhaupt weiterarbeiten zu können, weil wir ja immer gehofft haben, das Geld kommt bald. Hat sich alles hingezogen, wir wurden immer nervöser, haben aber dann mit Datum 4. Dezember die Verfügungsgewalt über diese 60.000 pünktlich vor Haushaltsschluss bekommen, aber hatten dann wenigstens die Möglichkeit, unsere Mitarbeiter die Dezembergehälter zu bezahlen, haben die Möglichkeit, Notwendigkeit wahrgenommen, eine Anschaffung zu machen, insbesondere im IT-Bereich, was Datenschutz und Barrierefreiheit anbelangt. Das sind alles teure Dinge, die da erfüllt werden müssen, teure Anforderungen, die da erfüllt werden müssen. Und haben ein paar Sachen angeschafft, weil wir natürlich auch unbedingt verhindern wollten, was ich also auch nicht immer sehr Haushaltsrecht ist, dass wir so viel Geld zurückgeben. Wir wollten uns nicht sagen, da habt ihr erst so ein Theater gemacht und jetzt habt ihr das Geld ja nicht gebraucht. Aber das lag natürlich an der späten Übersendung. Der zweite Punkt, den wir immer wieder ansprechen, ist die personelle Ausstattung der nationalen Stelle zur Verhütung von Folter. Wir sind 10 ehrenamtliche Mitarbeiter. Wir haben 4,5 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 1,5 Verwaltungsstellen. Kann man erstmal nichts mit anfangen mit so einer Zahl, aber es ist in der Tat sehr wenig. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages 2020 einen Vergleich gemacht hat mit der europäischen nationalen Präventionsmechanismen und da sehr deutlich festgestellt hat, dass Deutschland da weit, weit am Ende liegt, was die Ausstattung betrifft. Und es geht ja letztendlich immer darum, dass wir eine völkerrechtliche Verpflichtung, die die Bundesrepublik Deutschland eingegangen ist, erfüllen.
Deine Zeit ist um. Haben wir zusammen 10 Minuten?
Mhm. Ja. Meine Zeit ist um.
Ja.
Und jetzt du, ja. Das ist ja auch nett. Aber ich habe nur so viel zu sagen.
Nicht unsere Zeit ist um. Das werden wir bei dem... Ja, natürlich. Das werden wir sicher auch noch weiter vertiefen können. Um es mal ganz kurz als Eingang zu nehmen, Frau Vorsitzende. Das Problem ist, ich bin jetzt seit das 14. Jahr bei der Nationalen Stelle als Vorsitzender der Länderkommission. Und jedes Jahr erzählen wir das Gleiche. Wir haben es mehrfach geschafft, unsere Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden. Da haben wir inzwischen einige Routine dabei und haben jetzt eine Variante gefunden. Das heißt also, die vor allen Dingen die Länder haben eine Variante gefunden, bei der jedenfalls wir unsere Miete weiterhin bezahlen können. Das ist auch wichtig, weil die an ein Bundesland geht, wo wir zur Miete wohnen. Dazu hat sich der Rechnungshof geäußert, ob das alles so in Ordnung ist. Das wollen wir beiseite lassen. Wir erzählen jedes Jahr das Gleiche, weil das eigentliche Problem gar nicht so sehr das Geld ist, sondern die Frage, wie sieht denn eigentlich die Struktur der nationalen Stelle aus? Und die Struktur ist jetzt dadurch bestimmt, dass wir eine ehrenamtliche Einrichtung sind. Ich gebe immer freiwillig mit dazu. Ich habe das mal selber mit beschlossen, weil ich damals noch im Dienst war. Und das war, glaube ich, ein ziemlich großer Fehler, den wir da gemacht haben. Weil nur mit Ehrenamtlichen und nichts weiter geht es einfach nicht. Das heißt, wir müssen entweder dafür sorgen, dass die nationale Stelle eine viel größere Einrichtung ist, wie es sich, Herr Adam hat es erwähnt, ergibt aus dem, was der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages mal ausgearbeitet hat. Und das kostet dann auch richtig viel mehr Geld als das, was im Augenblick dabei rauskommt. Andere europäische Länder machen das so. Oder aber wir müssen dafür sorgen, dass mit dieser Ausstattung, die wir haben, die an sich sehr schön ist, so kann man auch sehr schön arbeiten, nur die Durchsetzungskraft ist sehr gering. Wenn wir immer wieder Stellungnahmen bekommen aus Bundesländern, die sagen, das ist völlig wirklichkeitsfremd, obwohl im Nachbarland sowas seit Jahren gemacht wird oder neuerdings etwas, was völlig fremd ist, weil es mit den Tatsachen nichts zu tun hat, aber in einem Bundesland steht es sogar im Gesetz, nämlich die phasenweise Entkleidung bei Aufnahmen oder Durchsuchungen. Das ist etwas, was so nicht funktioniert. Und es hilft uns überhaupt nicht, wenn wir jedes Jahr wieder das Gleiche schreiben. Und einige Länder tun es einfach nicht, obwohl wir eine ganze Menge Fortschritte gehabt haben in diesen 14 Jahren, die ich jetzt dabei bin. Aber es müsste eine Regelung getroffen werden, die dazu führt, dass beispielsweise bei den Staatskanzleien angesiedelt oder bei den Landtagen angesiedelt irgendeine Instanz da ist, bei der sich das jeweilige Land noch mal rechtfertigen müsste dafür, dass sie sagen, nee, das ist bei uns ganz prima, obwohl es bei anderen schon anders und besser gemacht wird. Und dieses schrittweise Vorwärtsgehen ist etwas, was auf die Dauer nicht besonders stark motiviert. Das muss man einfach so sagen. Und das, was wir finden und was Sie in den beiden Jahresberichten, die heute zur Diskussion entstehen, sehen, sind Dinge, die haben wir auch seit Jahren. Es ist die verfassungswidrige Mehrfachbelegung von Hafträumen ohne eine abgetrennte Toilette. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist ein Verstoß gegen die Menschenwürde, Artikel 1 des Grundgesetzes. Als ich hier angefangen habe bei der nationalen Stelle, habe ich mir nicht vorstellen können, dass Verwaltungen ganz bewusst gegen die Verfassung verstoßen. Tun sie aber. Das erste Mal habe ich es gesehen im ersten Jahr, als ich dabei war. Das ist jetzt 14 Jahre her. Und es gibt in diesem Bundesland immer noch gemeinsame Unterbringungen ohne abgetrennte Toilette. Mit dem Hinweis darauf, ja, die Gefangenen, diese haben gar nichts dagegen. Nur die wissen auch alles, sind alles Juristen, man kann auf seine Menschenwürde nicht verzichten. Und das sagen wir seit 14 Jahren und es passiert einfach nichts. Und es wird gesagt, ja, wir müssen bauen, dann könnten wir es anders machen. Aber das mit dem Bauen dauert und so lange halten wir uns nicht an die Verfassung.
Ja, vielen Dank auch für die sehr konkreten Beispiele. Dann würden wir jetzt schauen, dass wir zur Fragerunde kommen. Und ich schaue zunächst zur Unionsfraktion und da wird sich Dr. Geißler dann noch äußern. Dankeschön.
Also ich darf mich als erstes bei Ihnen beiden für den Bericht bedanken und auch für die beiden vorgelegten Berichte der Jahre 2023, 2024. Und ich weiß, dass das, also gerade wenn man im Ehrenamt arbeitet, unglaublich schwierig ist. Aber für die Situation, in der Sie sind, machen Sie das unglaublich toll. Und vor allen Dingen, also wenn man die Berichte liest, es sind so viele Einzelfeststellungen. Also auch im Jahr 2024, wo das Geld, ich glaube, 2 Monate oder 3 Monate gar nichts da gewesen ist. Also Sie haben unglaublich viele einzelne Feststellungen. Ich bedanke mich auch ganz persönlich, dass ich mir eine Haftanstalt mit Ihnen gemeinsam habe anschauen können. Da waren wir in der JVA Hof gewesen, weil man ein ganz anderes Gespür für ein Gefängnis bekommt, wie es eigentlich aufgebaut ist. Und ich habe bei mir zu Hause in meiner Heimatstadt mir danach die JVA mal alleine angeguckt, genau unter dem Blickwinkel, den ich eigentlich in Hof gelernt habe und fand es ganz spannend, dass du, weil du guckst auf einmal, wie ist der Einzelhaftraum aufgebaut, weil du ein anderes Gespür dafür bekommst. Und so wie sie das machen, sind sie unglaublich nahe an der Realität dran, aber versuchen trotzdem für den Einzelnen Verbesserungen zu machen. Und das ist das, was so viel wert ist. Ja? Also dass es einfach eine ganz faktenbasierte Aussagen sind, trotzdem immer mit dem Blickwinkel, wie läuft das Ganze menschenwürdig ab. Deswegen einfach ganz, ganz großes Dankeschön. Sie haben die Finanzierungssituation angesprochen und haben jetzt auch gesagt, es wäre eigentlich schön, wenn man irgendwie bei den Ländern oder bei den Staatskanzleien was einrichten würde. Also wir hatten das ja dann 2024 so halbwegs geklärt. Aber was müsste man denn ganz konkret machen, in welchem Umfang, damit Sie, egal ob das ehrenamtlich ist oder nicht im Ehrenamt, die Arbeit, die Sie machen, so machen können, dass es für Sie auch befriedigend ist und dass es einfach läuft. Also welche Ausstattung bräuchte man?
Bitte Mikrofon.
Also danke schön, Herr Dr. Geißler, das Problem jetzt zu beschreiben, wie so eine und dann ja wahrscheinlich eher Behörde aussehen müsste, ist ganz schwierig, weil dann müsste man eben dieses völlig neue System haben. Deswegen habe ich jedenfalls bisher, haben wir als nationale Stelle bisher immer gesagt, wenn wir die Struktur haben wie jetzt, dann brauchen wir Unterstützung. Und diese Unterstützung die sehen wir nicht immer, mal mitzugehen. Die Vorsitzende, Frau Alt, die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses, ist auch bei einem Besuch dabei gewesen in Stuttgart-Stammheim dazu noch. Ganz interessante Einrichtung. Sie sind alle herzlich eingeladen, nicht alle auf einmal, aber gerne mal mitzukommen, um sich das anzugucken, um zu sehen, was denn tatsächlich da ist. Denn man hat ja, die meisten können von sich sagen, glücklicherweise nicht so viel Erfahrung mit dem Strafvollzug. Und es ist nicht nur der Strafvollzug, sondern ja in all diesen anderen, wir haben sämtliche Einrichtungen des Maßregelvollzugs gesehen jetzt inzwischen. Nur die Umsetzung dessen, was wir für erforderlich halten, daran hapert es. Und da hapert es auch häufig am Geld. Und jetzt die nationale Stelle noch mal finanziell ganz anders auszustatten, so wie es in vielen anderen europäischen Ländern ist, würde dazu führen, dass diese Geldsituation halt nicht bereinigt wird. Und deswegen sagen wir bisher, weil das ist vielleicht die realistischere Variante, aber ich weiß es nicht, wenn wir so bleiben, wie wir sind und ehrenamtlich mit mehr als 10 Mitgliedern insgesamt, wird nicht funktionieren. Da hat jeder seine richterliche Unabhängigkeit. Das funktioniert nicht mit mir. Dann muss dafür gesorgt werden, dass ein Mechanismus da ist, dass die Vorschläge, die wir gemacht werden, dass die ernsthaft geprüft werden und umgesetzt werden. Und wenn ein Bundesland oder mehrere Bundesländer es schon machen und man sagt dann, das ist wirklichkeitsfremd, dann ist das etwas, wo man sagt, da müssten wir kapitulieren dabei.
Vielleicht noch drei Worte, weil Sie die Finanzierung oder die finanzielle Situation angesprochen haben.
Also höchstens 30 Sekunden.
Ach so, ich darf gar nicht.
In der zweiten Runde kriegen Sie ja vielleicht noch Gelegenheit oder auch von den anderen Fragestellern. Aber damit wir hier in unserem System bleiben, das sind wir nämlich im dünnen Gras, im kurzen Gras, hat jetzt das Wort der Abgeordnete Möller.
Dankeschön. Also ich muss zunächst mal vorwegschicken, ich bin neu im Arbeitskreis oder im Ausschuss Menschenrechte. Das heißt, ich bin jetzt noch nicht so ganz verhaftet in den, auch in den Fachbegriffen. Ne? Nur, was mir so aufgefallen ist, als ich die Berichte so ein bisschen durchgegangen bin, ist, also das, was ich persönlich unter Folter verstehe, ne, fand ich jetzt in diesen Berichten nicht. Ich finde natürlich, sag ich mal, Sachverhalte im Bereich des beispielsweise Strafvollzugs, Maßregelvollzugs, die sehr unkomfortabel sind, die auch sehr in die persönliche Sphäre eingreifen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, als ich es gelesen habe, wie kommt das, wenn man das in die Öffentlichkeit trägt beispielsweise, wie kommt das an, sowas unter Bericht zur Verhütung von Folter, also solche Sachverhalte, die doch von der Schwelle her eher deutlich drunter liegen, damit aufzunehmen. Ja? Und die zweite Frage, die ich in dem Zusammenhang habe, ist, wie reagieren Sie eigentlich oder wie suchen Sie eigentlich Ihre Untersuchungsgegenstände aus? Gibt es bei Ihnen beispielsweise so eine Art Meldestelle, wo man auch als Betroffener beispielsweise oder als Strafverteidiger Dinge bei Ihnen melden kann, dass Sie denen nachgehen? Also das sind meine beiden Hauptfragen im Moment.
Zum Begriff Folter. Den Namen haben wir uns nicht ausgesucht. Unter dem haben wir lange auch gelitten. Insbesondere, wenn wir uns irgendwo vorgestellt haben, wenn wir irgendwo hingehen wollten, weil natürlich überall gesagt worden, ja, bei uns wird niemand gefoltert. Und Deutschland ist ja auch eine andere Situation. Und weil man in Deutschland allgemein angenommen hat, hier wird nicht gefoltert, braucht man uns natürlich nicht. Und deshalb mag das einen der Gründe sein, weshalb wir so Schwierigkeiten haben, Sachen zu akquirieren. Den Begriff Folter haben wir nicht erfunden. Das ist die wörtliche Übersetzung, die wir übernehmen mussten, als wir das unterschrieben haben. Zur Frage der Auswahl der Orte, die wir besuchen. Wir besuchen die Orte, in denen Menschen im Gewahrsam sind oder in Gewahrsamssituationen kommen können. Die besuchen wir nach dem, was es gibt, nach den Vorgaben, die es gibt. Wir sind keine Beschwerdestelle, obwohl wir häufig angerufen werden und von Menschen dann Dinge mitgeteilt werden, die wir verändern sollten für sie. Sind wir nicht, müssen wir dann immer denen sagen, wir leiten Ihre Eingabe weiter und an die richtigen Stellen. Gleichwohl ist es so natürlich, dass wir auch eine Menge aus der Presse entnehmen, dass wir Einrichtungen kennen und dass wir dann mal sagen, na, da ist aber schon häufiger Beschwerden eingegangen oder da sind häufiger schon Hinweise gekommen und dann ist es ein Grund, diese Einrichtung mal zu besuchen.
Willst du ergänzen? Und zur Frage Folter sollten wir. In Gablingen. Das ist Punkt 1. Und zweitens, wir sind nicht da zur Aufdeckung von Folterfällen, sondern wir sind da zur Verhütung von Folter. Das heißt, wir sind rein präventiv tätig. Es gibt Dinge, viel schlimmer als ein Verstoß gegen Artikel 1, kann ich mir nicht so richtig was vorstellen. Und wie Sie das dann einstufen, das ist eine andere Frage. Aber unsere Aufgabe ist eine präventive. Und wie gesagt, Gablingen würde ich jetzt mal abwarten, was das Gericht sagt.
Ja, vielen Dank. Dann hat Dr. Stegner das Wort.
Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, der Artikel 1 des Grundgesetzes, der ja die Konsequenz aus unserer Geschichte ist, verpflichtet uns ganz besonders darauf zu achten, dass wir nicht mal in die Nähe kommen von Dingen, die es in anderen Ländern ja reichlich gibt. Und jeder Verstoß gegen die Menschenwürde muss, finde ich, betrachtet werden. Ich war selbst mal zuständig für Maßregelvollzug und kenne auch JVAs von Besuchen. Das ist ja der gravierendste Eingriff in die menschliche Freiheit, die wir haben, Freiheitsentzug. Und deswegen muss die Hürde hoch sein. Und es ist gut, wenn es eine unabhängige Stelle gibt. Aus dem, was Sie sagen, schlussfolgere ich ein bisschen, dass wir über die Frage nachdenken müssen, ob es ein Stück hauptamtlicher Zuarbeit geben muss, um sie zu entlasten. Das, finde ich, ist eine Frage, die der Ausschuss sich stellen sollte, wenn wir dazu vielleicht mal eine Empfehlung abgeben. Und zum Zweiten, je konkreter der Hinweis ist, also ich sage mal als Beispiel, Praxis A wird in den Bundesländern A, B, C, D durchgeführt und in den anderen nicht, dann würde ich eher den Druck sehen, der dann von der Bundesstelle ausgeht, als jetzt in jedem einzelnen Land eine weitere Stelle einzurichten. Sondern ich glaube, dann geht es eher darum zu sagen, wenn das in einem Land, was weiß ich, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Berlin geht und in anderen Ländern nicht, warum nicht? Darüber, finde ich, muss man dann reden, denn ich finde, vom guten Beispiel lernen, das ist ja das, was wir miteinander wollen. Und wir wissen von Einrichtungen wie beim Wehrbeauftragten zum Beispiel, dass es Missstände, die dann an die Tagesordnung gebracht werden, ja dann dazu führen können, dass man strukturell zu einem Veränderungsvorschlag kommt. Das ist gar nicht Ihr Job, sondern Ihr Job ist, glaube ich, uns dabei zu helfen, dass wir aufmerksam werden auf die Dinge, wie sie sind, auf die Praxis. Und die Einladung, an so einem Besuch teilzunehmen, würde ich meinerseits sicherlich auch gerne mal annehmen, weil ich glaube, dass es immer gut ist, sich auseinanderzusetzen. Das ist das eine. Und das zweite, ich fände es schade, wenn wir solche Fragen wie wann das Geld fließt, was ja eigentlich eine Frage von exekutiver Durchführung ist, das muss auch besser gehen können, als dass das im Dezember kommt. Also auch da würde ich solche Hinweise gerne weiterleiten wollen, zu sagen, ehrenamtliche Arbeit lebt davon, dass sie unterstützt wird. Sonst ist es nämlich wenig Ehre und viel Amt, was man da macht. Und so soll das nicht sein. Insofern würde ich mich dem Dank gerne anschließen und fragen, ob Sie das denn für praktische Hilfe hielten, was ich jetzt eben vorgeschlagen habe, dass man vielleicht in die Richtung nachdenkt.
Also der Vorschlag, einen weiteren Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, also einen Hauptamtlichen zu haben, das ist etwas, was uns sicher weiterhelfen würde. Es wird das Problem nicht wirklich lösen können, sondern es wäre ein kleines Stückchen dazu. Der Vorschlag, dass der Bund sich mehr darum kümmert, ist etwas, was wir gerne schon mal vorbringen. Das Problem ist, dass der Bund halt nur für einen Teil zuständig ist, nämlich für die Orte der Freiheitsentziehung, und das sind ganz wenige, ein paar 200 oder 300, die in der Zuständigkeit des Bundes sind. Das heißt, die Länder werden wenig begeistert sein, wenn der Bund eine Stelle einrichtet, der ihnen sagt, wie sie ihren Job richtig machen sollen. Die müssen es schon selber machen. Die müssen überzeugt werden in den Ländern, dass sie es tun. Und diese Überzeugung ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Ich bin ein paar Mal von Landtagen eingeladen gewesen, um unseren Bericht vorzustellen. Also im Grunde die Runde, die wir hier haben. Die Nachfrage hält sich sehr in Grenzen. Und ich bin bisher in keinem der 16 Bundesländer zweimal gewesen. Ich bin bisher nicht in allen Bundesländern gewesen, weil offenbar dort die Notwendigkeit nicht gesehen wird, sich mal genauer anzugucken. Ist eigentlich auch nicht nötig. Man kann nämlich den Bericht durchlesen. Da steht alles drin. Und all das, was Sie gesagt haben, Herr Dr. Stegner, all das steht in den einzelnen Berichten mehrfach drin und immer wieder. Aber selbst dies immer noch mal wiederholen, hilft ganz offensichtlich nicht. Und deswegen suchen wir so sehr nach einer Möglichkeit. Oder aber man muss eben doch die große Lösung, wenn man zum Ergebnis kommt, das andere hilft nicht, die große Lösung machen. Und dann wird es richtig teuer, so wie in anderen europäischen Ländern.
Vielen Dank. Dann hat das Wort der Abgeordnete Boris Mijatovic.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte mich dem Dank anschließen für Ihre Arbeit. Ich halte gerade auch die präventive Arbeit für sehr, sehr wertvoll, dass wir nicht in den Verdacht auch nur geraten, Artikel 1 unseres Grundgesetzes kleinzureden. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir voll dafür stehen, auch auf die gezielten Maßnahmen zur Erniedrigung. Da kann man gar nicht feinteilig genug ansetzen. Und da würde ich auch den Begriff Folter nicht scheuen, weil das ist etwas, was in diesen Bereich reingehört. Das ist nichts, was weit weg ist. Das fängt sehr, sehr früh an. Ich bin selber ehrenamtlich in der J-Vollzugsanstalt in der Betreuung einer Gruppe, eines Arbeitskreises gewesen. Ich glaube, einer der letzten politischen Arbeitskreise in der Republik. Für mich hat sich das immer so dargestellt, dass die JVA in dem Dienst sehr klein aufgestellt ist für eine sehr große zu betreuende Gruppe. Und in dem Zusammenhang passieren eben auch Dinge menschlicher Art, die dann eben auch in den Bereich abrutschen. Und deswegen ist Ihre Arbeit so zu begrüßen, das strukturell aufzulegen. Ich würde mich aber freuen, dass das nicht nur in den Berichten steht, sondern dass Sie hier auch Name and Shame. Also Sie haben jetzt kein Bundesland genannt, Sie haben jetzt nur die eine JVA genannt in Augsburg. Das wird trotzdem aber auch, klar, mir ist schon wichtig, dass die Vorverurteilung nicht stehen bleiben darf, aber die Länder müssen stärker aufgefordert werden, ihre Hausaufgaben zu machen. Das ist ein Missstand, dass das jetzt das Gericht klären muss. Das ist schon mal im Fall Augsburg eine eigene Geschichte. Ich hätte aber eine Frage, weil wir ja jetzt bei der Umsetzung der GEAS-Reform einen Monitoring-Mechanismus haben, wo die drei Stellen denn jetzt eigentlich angesiedelt sind. Da sind wir genau in diesem Bund-Land. Wettbewerb. Der Bund hat sehr, sehr wenig Zuständigkeit. Wenn ich mir anschaue, was die Unterbringung angeht, die findet üblicherweise auf Landesebene statt. Also der Bund hat, ich glaube, es ja aufgeschrieben bekommen, im Grenzverfahren 374 Plätze. Lassen Sie mich raten, die meisten sind in Frankfurt und München am Flughafen. Wahrscheinlich ist Berlin jetzt auch noch nachgerückt. Die Länderkommissionen haben eine Vielzahl dieser. Wo sind diese Stellen angesiedelt? Sind die bei den Länderkommissionen? Wie läuft die Zusammenarbeit? Das würde mich interessieren.
Also das Bundesinnenministerium ist an uns herangetreten, um mit uns zu sprechen über die Umsetzung dieses GEAS. Wir haben da ziemlich offen gesprochen. Wir haben gesagt, wo wir unsere Kompetenz sehen als nationale Stelle. Und genau das ist das Monitoring bei der Unterbringung. Das ist nicht das Asylverfahren, das ist nicht die Bearbeitung von Beschwerden. Das können andere besser. Aber wir haben eine Expertise im Monitoring. In dem Zusammenhang haben wir natürlich gesagt, wir wollen diese Situation, die wir jetzt erleben, die wollen wir nicht wiederholen. Wir können das nur übernehmen, wenn die Länder angewiesen werden, uns den Zugang zu allen Dingen zu gewähren, die wir brauchen, um unsere Arbeit zu machen. Also Gespräche mit allen Beteiligten, unter Akteneinsichten und alles, was dazugehört. Und das muss ganz klar zwischen dem Bund und den Ländern geregelt werden. Sonst können wir, und das haben wir auch so im BMI hinterlassen, die Aussage, sonst können wir diese Aufgabe nicht übernehmen.
Darf ich da noch mal direkt nachfragen, weil es ist konkret von drei Vollzeitstellen die Rede. Wer führt die? Also wo machen die ihre Arbeit?
Also wir haben gesagt, wir wollen nicht eine zweite Einrichtung bei uns in der Einrichtung haben. Wir wollen die praktisch in die Arbeit der nationalen Stelle integrieren. Das wird alles sehr schwierig, weil ja, man muss ja dann genau die Kosten auseinanderrechnen, welche Personalkosten für den gelten und wann, was macht der möglicherweise noch anderes. Also das ist, wird eine komplizierte Sache. Aber wir wollen unter der Struktur der nationalen Stelle arbeiten. In dieser Unabhängigkeit und mit der Möglichkeit, alle Informationen, die wir haben wollen, zu erhalten. Ich frage gleich nochmal. Ja, bitte.
Vielen Dank. Dann hat als nächstes das Wort die Kollegin Katrin Fey.
Auch ich möchte mich bedanken für Ihre wichtige Arbeit, den Bericht, der sich ja wie ein Sammelsurium von wirklich schrecklichen Zuständen liest. Also auch die Abschiebungen, zum Beispiel Abholen von Säuglingen, Kleinkindern in der Nachtzeit, das sind schon Dinge, die mich sehr berührt haben, die hohe Zahl der Fesselungen, die Tischfestnahmen, die ich selber kenne, auch aus meinem Kreisgebiet ganz gut. Und ja, ich würde gerne wissen, also zum einen diese strukturelle Unterfinanzierung Ihrer Arbeit lässt einen ja auch überlegen, warum ist das so? Warum wird da nicht mehr wertgeschätzt im Sinne eben von, dass Sie gut arbeiten können, sicher arbeiten können und auch gewährleistet ist, die nächsten Jahre genau diese Berichte abzuliefern? Und der andere Punkt ist natürlich diese Realitätsferne, die Ihnen vorgeworfen wird. Ja, sage ich mal so, kenne ich ja auch ganz gut aus der persönlichen Erfahrung, wenn man Missstände benennt und abschaffen will, eben mit Hinweis auf die Menschenwürde, dass man ganz schnell, ja, dass einem so vorgehalten wird, das ist halt alles nicht realistisch und das geht irgendwie alles gar nicht. Aber wenn man die Dinge liest, sehen wir ja, wir müssen handeln. Das kann ja so nicht bleiben. Und auch Isolation ist natürlich Folter, ist ja auch, hat ja unheimlich viele Auswirkungen auf den Menschen, wenn er ohne Licht, ohne Zuwendung und ja, ohne Kontakt ist, sei es das Nervensystem, sei es der Körper, die Psyche, das alles leidet ja darunter, unnötigerweise. Genau, mich würde interessieren, meine Fragen wären, also man hat ja den Eindruck, dass eben in diesen Orten der Freiheitsentziehung wie Polizeigewahrsam oder Justizvollzug oder auch Abschiebegefängnissen, dass diese unwürdige Praxis nicht nur eine Ausnahme ist, sondern auch strukturell bedingt und unsanktioniert bleibt und auch ohne Konsequenzen. Das würde mich interessieren. Sehen Sie Erfolge in Ihrer Arbeit die letzten Jahre oder haben Sie eher das Gefühl, das stagniert? Oder das würde mich einmal interessieren. Dann, wo Sie die größten Versäumnisse der Bundesregierung sehen bei der Umsetzung Ihrer konkreten Empfehlungen, also zum Beispiel bundeseinheitliche Standards. Gibt es die schon? Wird daran gearbeitet aus Ihrer Sicht oder eher nicht? Genau. Welche Menschen sind besonders betroffen von den Zuständen an diesen Orten? Gibt es eine besondere Personengruppe, die Sie da besonders häufig antreffen? Untersuchen Sie das überhaupt? Erfassen Sie das? Oder ist das eher für Sie sekundär?
Wir haben noch eine Minute für die Antwort.
Oh, Entschuldigung. Ne? Dann würde ich gerne, dass Sie jetzt schnell antworten.
Ja, gerne, ganz schnell. Fangen wir bei den Personen, das sind ja die wichtigen, um die geht es ja, um die Personen, um die es geht. Das sind Strafgefangene, das sind Untergebrachte in Maßregelvollzugseinrichtungen. Das sind aber auch ganz irgendwie gar nicht weiter zu definierende Personen, weil man nicht weiß, aus welchem Bereich sie kommen, nämlich Bewohner in Alten- und Pflegeheimen. Das kann jeder von uns sein. Das heißt, es geht quer durch die Last. Man kann nicht sagen, was es ganz speziell ist, nur sie sind allesamt in einer ganz besonderen Situation. Sie sind nämlich in aller Regel nicht in der Lage, sich selbst gegen das, was mit ihnen geschieht, zu wehren. Und deswegen ist ja die nationale Stelle eingerichtet worden, um darauf zu achten, dass was passiert. Und das ist eine Verpflichtung, die die Bundesrepublik Deutschland als völkerrechtliche Verpflichtung übernommen hat. Und deswegen wäre es schön, wenn sich sowohl die Bundesregierung als auch die Länder um die Einhaltung dieser völkerrechtlichen Verpflichtung bemühten.
So, dann hat nun wieder das Fragerecht die CDU-CSU-Fraktion und in diesem Fall darf ich es wahrnehmen. Jetzt haben wir nur noch 3 Minuten. Ja? Meine Frage wäre, Hintergrund dieser Situation, wie sie beschrieben wurden, sind häufig eben schlechte Zustände in den Einrichtungen. Meine Frage wäre, können Sie darüber hinaus feststellen, dass es auch manchmal andere Zwecke gibt oder irgendwie eine besondere Situation im Verfahren, dass also bestimmte Umstände dazu führen sollen, irgendwie im Verfahren weiterzukommen. Also gibt es eine Zweckmittelreaktion? Das wäre meine erste Frage. Und die andere Frage vielleicht noch, weil eben häufig doch der Adressat die Länderebene wäre. Wie hat die Jumiko auf ihre Schilderungen reagiert, außer dass man ihnen netterweise noch ein bisschen Nachschuss gegeben hat? Aber an der Stelle wäre ja auch eigentlich im Prinzip wären die Adressaten gegeben und von daher mein Interesse, wie man dort reagiert.
Ganz, ganz, ganz kurz, ich versuche. Also die Länder sind, wenn wir Geld von ihnen haben wollen, nicht begeistert. Der Bund auch nicht so. Der Bund schon eher, weil der Bund eher seine völkerrechtliche Verpflichtung sieht. Das ist Punkt eins. Das eigentliche Problem bei der Durchsetzung, bei der Umsetzung ist, nur so ein kleines Beispiel. Wir sind dieses Jahr das erste Mal, seit es die nationale Stelle gibt, vom Vorsitzland der Justizministerkonferenz aufgefordert worden, mal zu sagen, für welchen Bereich wir denn Mitglieder bräuchten, weil zwei ausgeschieden waren, kamen zwei neue. Wir haben gemeldet, wir brauchen jemanden für den Bereich Polizei und wir brauchen jemanden für den Bereich Altenpflege. Bekommen haben wir jemanden für den Bereich Vollzug, da sind wir gut ausgestattet, schon bevor jemand dazu gekommen ist. Das etwas genauer zu durchdenken, bevor man es dann macht, wäre ganz schön. Macht aber deutlich, dass die eigentliche Erfüllung unserer Aufgabe nicht das ist, was ganz und unmittelbar und immer im Vordergrund steht. Es fällt manchmal so ein Stückchen zurück. Wir sehen andererseits immer wieder, dass ganz viele Dinge, die wir angeregt haben, übernommen werden. Deswegen gehen wir auch immer hin und reden mit den Leuten und versuchen, die zu überzeugen. Versuchen nicht unbedingt diejenigen zu überzeugen, die dann unsere Berichte bekommen in den Ministerien, sondern die vor Ort, die auch in vielen Fällen davor stehen und sagen, oh Gott, das habe ich so noch nie gesehen. Und dadurch wirken wir. Und das ist eine Sisyphus-Arbeit. Und das ist eine Sisyphus-Arbeit angesichts von 13.000 Orten der Freiheitseinziehung, die wir mit 10 Mitgliedern in der nationalen Stelle regelmäßig zu besuchen haben. Und wir schaffen 60 pro Jahr. Das heißt, wir sind nachdem wir mal verdoppelt worden sind in der Anzahl der Mitglieder. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt nicht mehr rein rechnerisch alle 370 Jahre, sondern ungefähr alle 185 Jahre mal vorbeigucken. Das Bundesjustizministerium hat dazu gesagt, ja, so eine gewisse Art von Regelmäßigkeit ist auch das. Das finden wir unzureichend. Und immer noch mal wieder, wir haben als Staat insgesamt und nicht nur der Bund, sondern auch die Länder, eine völkerrechtliche Verpflichtung. Und die wird, so wie es im Augenblick läuft, nicht erfüllt.
Können Sie bitte noch was dazu sagen, ob es aus Ihrer Sicht eine Zweckmittelrelation gibt zwischen folternden oder folterähnlichen Zuständen und einer Einwirkung auf den Betroffenen?
Es hängt immer wieder von den handelnden Personen ab. Es hängt immer von den handelnden Personen ab. Ich habe mal zum Spaß bei Besuchen vorher gesagt, nach einer Viertelstunde kann ich sagen, ob das ein positiver oder ein negativer Besuch wird, nachdem man eine Viertelstunde ein Eingangsgespräch mit der Leitung geführt hat. Das ist leider so. Aber so ist es im Leben. Und deswegen muss darauf geachtet werden, dass man es möglichst beachtet, was wir tun.
Vielen Dank. Dann geht es wiederum weiter mit der AfD-Fraktion und gemeldet hat sich Dr. Rotfuß.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an Sie in der Thematik Bericht des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen für Folter und erniedrigende Behandlung, Nils Melzer, der bis 2022 im Amt war und 2021 in einem Bericht moniert hatte, dass es exzessive Polizeigewalt gegeben habe gegen Corona-Demonstranten, dass es dafür keine Beschwerdestelle gäbe und dass es auch keine genügenden Ansätze für Aufarbeitung gäbe. Jetzt habe ich das so verstanden, dass so ein UN-Sonderberichterstatter im Bereich Folter dann doch sicherlich von Ihnen als Fall aufgenommen wird und dann auch fortgeführt wird, im Bericht weiter Erwähnung findet, die etwaige Aufarbeitung auch thematisiert wird. Aber das habe ich jetzt gar nicht gefunden. Gibt es dazu irgendwelche Fortfolgearbeit von Ihrer Seite aus? Und dann wollte ich einfach noch zu bedenken geben, wenn es keine Beschwerdestelle gibt, wo also quasi Betroffene, deren Angehörige oder Anwälte sich an Sie wenden könnten, das wäre doch eigentlich ein großes Manko. Denn das ist ja gerade die Thematik, dass vielleicht in solchen Situationen, wo tatsächlich weiße Folter, darüber gibt es Berichte, auch gerade bei aktuell inhaftierten Personen, die zum Beispiel gegen Corona-Maßnahmen demonstriert hatten, beziehungsweise die beschuldigt sind, falsche Atteste ausgestellt zu haben, etc., längere Zeit in Einzel-U-Haft waren, etc., da müsste es doch eine Möglichkeit geben, dann auch tatsächlich bei Ihnen das ins System einzuspeisen, dass Sie dem dann nachgehen und Sie dann quasi so ein richtiges Korrektiv auch bilden, um solche Fälle tatsächlich wirksam verhindern helfen zu können. Dankeschön.
Ach so, Entschuldigung.
Also aufgrund unserer Konstruktion sind wir keine Beschwerdestelle. Wir sind nur für Gewahrsamseinrichtungen oder Menschen, die in Gewahrsamseinrichtungen untergebracht sind, zuständig. Wir kriegen aber eine Unzahl von Beschwerden, von Anrufen, von Beschwerden oder wo Menschen sagen, sie sind, werden schlecht behandelt oder Menschen sagen, ihnen kommt kein Recht zuteil. Die können wir nicht bearbeiten. Ich habe es, glaube ich, vorhin gesagt, die geben wir immer an die Stellen weiter, die dafür zuständig sind. Also wenn jetzt jemand anruft und sagt, das geht ihm so schlecht, er ist suizidal, dann legen wir das nicht weg, sondern dann fragen wir ihn genau, wo er wohnt und wer, und dann finden wir den Ansprechpartner und geben das weiter und geben ihm da auch eine Mitteilung. Wenn wir eine schriftliche Eingabe bekommen, dann beantworten wir die schriftlich und sagen, also wir sind nicht zuständig, wir haben aber Ihre Eingabe da und da weitergeleitet, dass Sie von dort Unterstützung erfahren können. Und wenn unsere Mitarbeiter, und glauben Sie mir, das ist unheimlich zeitaufwendig, weil wir dafür ja keine Mitarbeiter haben eigentlich, natürlich sich jede Beschwerde angucken, denn wir wollen natürlich nicht riskieren, dass wir eine Beschwerde übersehen und dann passiert was oder dass wir eine suizidale Androhung übersehen und da passiert was und wir haben es dann nicht weitergegeben. Also Sie können sich vorstellen, wie aufwendig es das ist und um dem auch immer gerecht zu werden. Aber wir sind nicht die Stelle, die den Menschen da in der Situation helfen kann.
Und im Übrigen Kontakt mit den Vereinten Nationen, also mit der zuständigen Stelle bei den Vereinten Nationen direkt, mit der Anti-Folter-Kommission, dort haben wir engen Kontakt.
Vielen Dank. Dann geht das Fragerecht wiederum zur SPD-Fraktion und Dr. Stegner hat erneut das Wort.
Ich will noch mal an dem ansetzen, wo wir vorhin schon mal gewesen sind. Mir ist natürlich klar, dass, wie die verfassungsrechtliche Ordnung der Bundesrepublik ist und dass die Länder für die Länderdinge zuständig sind, der Bund für die Bundesland. Das ist schon klar. Und die Länder haben ja auch entweder Bürgerbeauftragte oder Polizeibeauftragte oder sie haben Beschwerdestellen, die dafür zuständig sind und auch natürlich für die Umsetzung. Ich glaube trotzdem, dass das, was Sie hier machen und gerade auch in öffentlicher Sitzung, dass das eine Wirkung auch haben kann, wenn man Dinge beschreibt und dass das einen gewissen Druck auslösen kann. Den sollten wir auch durchaus, finde ich, wahrnehmen. Das heißt noch nicht, dass man sich einmischen, das, was die Länder tun, aber das ist der Job, den wir wiederum haben, finde ich, das zu machen. Und wenn jetzt das mit GEAS kommt, dass das Monitoring kommt, ist mein Eindruck, und vielleicht müssten wir darüber wirklich mal reden, dass ein bisschen administrative Hilfe sie in die Lage versetzen könnte, dass sie sich um ihre eigentliche Arbeit ein bisschen stärker noch kümmern können. Denn Ehrenamt bleibt Ehrenamt. Gerade wenn wir nicht wollen, dass es eine Riesenstelle gibt, die sehr viel mehr kostet, wofür ich momentan wenig Unterstützung in der Politik sehe, ehrlich gesagt. Und wenn man das nicht kann, dann ist vielleicht ein Stück administrativer Hilfe das, was man leisten kann. Und was wir tun können, ist mit dazu beizutragen, dass es öffentlich wird. Und übrigens auch nicht dadurch, dass wir es verharmlosen, sozusagen. Es gibt natürlich Dinge, es gibt überall auch menschliches Versagen, das ist ja klar. Aber ich denke, dass das, was Sie sagen, ja strukturelle Hinweise sind für uns. Und dass man vielleicht überlegt, muss da Gesetzgeber tätig werden oder ist es eine Aufsichtsfrage oder muss das eine Land vom anderen lernen? Und da treten wir in einen Dialog. So sehe ich den Sinn dessen, was Sie hier vortragen. Und gleichzeitig finde ich aber auch beruhigend, dass das, was Sie schildern, ja auch zeigt, dass Sie im Vergleich mit anderen Ländern ja manche Dinge vielleicht auch gar nicht so schlecht machen. Wozu wir, finde ich, ein Land der Bundesrepublik Deutschland auch in der Lage sein muss. Was mich noch interessieren würde zum Schluss ist, kennen Sie besonders gute Beispiele, die Sie uns gerne an die Hand geben wollen, wo Sie sagen, daran solltet ihr euch mal orientieren, das könnte jemand empfehlen. Da wäre ich dankbar für. Da gibt es im Bericht ja den einen oder anderen Hinweis, aber vielleicht mögen Sie das in öffentlicher Sitzung hier nochmal sagen.
Die Die positiven Sachen sagt man natürlich immer gerne und die wollen wir auch nicht verschweigen und die schreiben wir auch immer in unsere Berichte mit rein. Also ich sage es mal aus meiner Sicht für die Bundesstelle, wir beobachten sehr positives Verhalten, insbesondere bei der Bundespolizei, wenn es um Abschiebungen geht, wo die Menschen, wirklich die Kollegen der Bundespolizei geschult sind, einmal um zu deeskalieren, aber wo man auch deutlich sieht, wie empathisch viele von ihnen in dieser Situation sich verhalten, gerade wenn es um Familien mit kleinen Kindern geht. Und ich habe mal eine Situation gesehen, da musste ich dreimal hingucken. Da hat ein Bundespolizist in einem Einkaufswagen ein kleines Kind eine Stunde durch diesen Hangar gefahren, damit sich das beruhigt. Und das Kind hatte geweint und er hat sich um dieses Kind gekümmert. Und dachte ich, Donnerwetter, dass der das... Dass der das macht, das fand ich gut.
Ein positives Beispiel aus Schleswig-Holstein wird Ihnen gut gefallen. Es gibt in Neumünster seit einiger Zeit eine psychiatrische Tagesklinik. Es ist Grundstein gelegt worden, jedenfalls so ein Haufen Erde war aufgeschüttet. Als ich das letzte Mal mir das angeguckt habe in Lübeck, da wird eine psychiatrische Klinik aufgebaut. Die heißt nicht Klinik, sondern Abteilung, weil es etwas kleiner ist. Das ist genau das, was wir die ganze Zeit fordern, weil bundesweit die psychiatrische Betreuung von Strafgefangenen zum Teil sehr, sehr defizitär ist. Es gibt überall mal wieder Beispiele. Wir haben gesehen, dass im Bereich des Maßregelvollzuges es eine Reihe von Einrichtungen gibt, die richtig gut sind. Und es gibt auf der anderen Seite welche, da ist es wirklich traurig.
Vielen Dank. Dann hat erneut das Fragerecht Boris Mijatovic.
Ja, vielen Dank. Aber das ist das, was ich im Positiven begrüße, dass Sie da die Bundesländer nennen. Aber auch wenn es dann eben Vorfälle gibt, wo die Bundesländer eben ihrer Schuldigkeit offen bleiben, dann machen Sie das ruhig. Nennen Sie die Einrichtungen, auch wenn das vielleicht vorläufig zu einem Stigma führt. Das müssen die Länder dann auch handeln. Für uns sind das keine Kleinigkeiten. Ich kann Sie nur ermuntern und ermahnen, das nicht nur in die Berichte zu schreiben, sondern auch die Gelegenheiten im öffentlichen Raum zu nutzen. Ich will noch mal fragen bei GEAS, weil mich das wirklich umtreibt. Nochmal, Sie haben jetzt gesagt, die drei Stellen sind bei Ihnen angesiedelt auf Bundesebene. Das eigentliche Geschäft findet aber auf Landesebene statt. Ich würde einfach gerne verstehen, ist das strukturell mehr Aufwand, das auseinander zu klamüsern, wo die Taxiquittung, ich bitte nicht falsch verstehen, aber wir haben das ja gemacht, um auch hier in Asylverfahren Menschenwürde sicherzustellen. Und das ist mir sehr, sehr wichtig und wir haben sehr großes Interesse daran, dass diese Stellen dann auch funktionieren. Und wenn ich das Kompliment noch anschließen darf, dafür sind Sie unsere Experten.
Danke. Also ich will es mal auseinanderklammern. Ich als Bundesstelle habe es wesentlich leichter als die Länderkommission, weil ich immer nur mit ein paar Bundesministerien verhandle und nicht mit den Ministerien aus 16 verschiedenen Ländern und mit 16 verschiedenen Meinungen mich da rumschlagen muss. Und diese drei Stellen, die Sie gesagt haben, die haben wir gesagt, bräuchten wir, wenn wir die Arbeit übernehmen. Die sind nicht zugesagt bisher oder so. Das ist erstmal unser Input in diese zukünftige Situation, um die Arbeit auszuführen. Und vielleicht habe ich es vorhin nicht deutlich genug gesagt. Ich habe immer gefordert in den Gesprächen in dem BMI, da muss der Bund eine Übereinkunft finden mit den Ländern, dass wir da als Bund arbeiten können. Natürlich sind diese sechs Gewahrsamsbereiche, die da auf den Flughäfen angedacht worden sind, die liegen in der Zuständigkeit der Länder. Aber da haben wir eben gesagt, wenn wir das machen sollen, dann muss der Bund dafür sorgen, dass wir da auch arbeiten können und dass wir nicht bei jedem Besuch möglicherweise wieder uns ausweisen müssen und genau erklären müssen, weshalb wir das Recht haben, da eine Akte einzusehen oder mit jemandem zu sprechen oder sonst was. Das muss der Bund vorbereiten. Das ist für uns die Voraussetzung, die Aufgabe zu übernehmen.
Vielen Dank an der Stelle für die Auskunft, weil für uns ist es unglaublich wichtig in der politischen Arbeit, weil wir diese Strukturen ja gerne genauer anschauen wollen. Lassen Sie mich die letzte Minute verwenden auf die Frage. Sie haben viel über die Strukturen des Ehrenamts gesprochen. Ich habe jetzt noch nicht so eine richtige Idee von Ihnen gelesen, wo Sie mit einer strukturellen Veränderung vielleicht hinwollen. Also wie könnte man einen Umbau oder eine Aufgabe so organisieren, neu organisieren? Man kann sagen, einigt euch mal mit 16 Ländern und macht mal, ne, da wissen wir alle, was dabei rauskommt. So, das wird sehr bunt. Finde ich toll, brauchen wir auch. Aber für Sie und Ihre Arbeit in der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter würde mich interessieren, jenseits der Frage der verspäteten Auszahlung der Mittel, was wäre denn Ihre Vorstellung, wo diese Stelle am besten organisatorisch aufgestellt ist und wie?
Ich glaube, es ist ja schon angeklungen. Wir machen eine Arbeit, oder ja, nehmen einen Auftrag wahr, für den sich die Bundesrepublik Deutschland völkerrechtlich verpflichtet hat. Also sage ich mal, das mag so nicht richtig sein, aber ich sage es trotzdem, dann ist die Bundesrepublik und die Bundesregierung auch dafür verantwortlich, dass diese Arbeiten durchgeführt werden können und dass dieses Mandat ausgefüllt werden kann. Und es kann nicht daran scheitern, dass in 16 Ländern unterschiedliche Meinungen vorherrschen und die einen sagen, das ist gut, was wir machen, die anderen sagen, das ist Blödsinn, die Dritten sagen, das brauchen wir alles nicht. Das kann nicht sein. Für mich ist da die Bundesregierung in der Verantwortung. Deshalb ja auch unsere Idee, dass wir sagen, man müsste eine Stelle schaffen, die wirklich dann unsere Empfehlungen prüft, darüber beratschlagt und entscheidet, ob man diese Empfehlung annimmt und umsetzen kann. Und dann müsste jemand da sein, der dafür sorgt, dass auch umgesetzt werden.
Vielen Dank. Dann als Letzte in der Runde ist erneut Katrin Fey an der Reihe.
Ja, genau. Meine Fragen richten sich diesmal zum einen nochmal, das hatten wir, war ja eben nicht so viel Zeit. Wie sehen Sie, wo sind die größten Versäumnisse der Bundesregierung bei der Umsetzung ihrer Empfehlungen? Was müsste getan werden? Welche Gesetzesreformen würden Sie sich wünschen? Und was könnte man also möglichst schnell und einfach umsetzen? Da haben Sie da vielleicht Ideen zu. Das Zweite ist nochmal Ihre Befugnis. Sie sagten gerade, Sie haben Akteneinsicht, möchten sich da auch nicht immer erklären müssen. Sie haben ja aber schon mal, wie hier gelesen war, kriegen Sie ja auch schon mal Schwierigkeiten mit dem Justizministerium aus Bayern, glaube ich. Die haben dann angerufen und gesagt, bitte keine unangemeldeten Besuche mehr. Da würde mich nochmal interessieren, wie sonst Ihre Unterstützung ist, wie ist die Situation, wie finden Sie die vor, wenn Sie klingeln? Ne? Kommen Sie immer unangemeldet oder eher nicht? Das würde mich interessieren. Und dann noch mal zu den Schusswaffen. Sie haben gerade erzählt, der Beamte hat das Kind so schön geschoben da am Flugplatz. Und Sie fordern ja auch, dass die Polizei in diesem Bereich keine Schusswaffen trägt, also in dem Abschiebungsbereich. Gibt es dazu eine Rückmeldung vom BMI? Wie stehen die zu solchen Forderungen Ihrerseits?
Ein Wort zu den Schusswaffen sagen. Die Bundespolizei trägt keine Schusswaffen in Abschiebereichen. Nee. Da gibt es manchmal eben Situationen, dass die Landespolizei jemanden hinbringt. Und die sind dann in voller Montur. Und da haben wir gesagt, die sollen es auch nicht, sollen auch keine Schusswaffen tragen. Aber da ist es noch zu keiner Einigung gekommen, sage ich mal.
Zu der Frage unangemeldet. Das spielt ja eine Rolle. Wir kommen in den meisten Fällen angemeldet. Und angemeldet heißt, wir rufen am Vortag unseres Besuches nachmittags bei dem zuständigen Ministerium an und sagen, morgen kommen wir. Weil wir bisher davon ausgegangen sind, dass eine deutsche Behörde wie Strafvollzug und anderes auch kaum in der Lage ist, allzu viel zu inszenieren innerhalb dieses kurzen Zeitraumes. Diese Frage, dieses Problem müssen wir neu überdenken, nach den immer noch mal wieder Gablingen. Da ist das offenbar doch gelungen, uns was vorzuführen. Dieses andere Problem, wie wird denn angenommen, was kommt? Es gibt eine ganze Reihe von Anstalten, das hatte ich vorhin genannt, oder Einrichtungen, bei denen wir es erfolgreich schaffen, diejenigen, die dort tätig sind und verantwortlich sind, davon zu überzeugen, dass etwas anders gemacht werden sollte. Nur ein Beispiel. In Bayern ist es so, dass es eine allgemeine Anweisung gibt, dass es keine Trennwände in Duschen geben darf in den Justizvollzugsanstalten. Ich habe aber in all den Jahren, die ich unterwegs gewesen bin, auch in Bayern, keine einzige Anstalt gefunden, wo es keine Duschabtrennung gibt. Das finde ich ausgesprochen positiv. Und so gibt es andere Bereiche, wo man sagen muss, man findet eine Stelle, wo man sagt, da müsste unbedingt was getan werden. Und man wundert sich, dass die es noch nicht wissen. Baden-Württemberg, das ist das Land, ist eines der Länder. Es gibt auch andere, wo es diese prekäre Unterbringung gibt, zu zweit ohne abgetrennte Toilette und dazu noch in zu kleinen Räumen. Eine Maßregelvorzugseinrichtung, auch in Baden-Württemberg, die ich besucht habe, die fielen aus allen Wolken, dass wir das komisch finden, dass es sowas gibt und sagten, na, ihr habt eigentlich auch recht, das muss anders werden. Denen ist aber aus dem Justizministerium nie gesagt worden, dass sowas verfassungswidrig ist und bei ihnen immer moniert wird. Sowas könnte man sich wünschen, dass die mal ab und zu miteinander reden.
Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Berichte und für die Erläuterungen, die auch noch mal sehr interessant waren und einleuchtend auch nachvollziehbar. Ich denke, Ihre Monitor könnten auch dem einen oder anderen Justizminister ja den Rücken stärken, der bei sich ja auch immer mit dem Finanzminister sozusagen zu kämpfen hat und dessen Anliegen es ja vielleicht auch ist, zu besseren Standards in den Einrichtungen zu kommen. Und da könnte das ja eine wertvolle Argumentationshilfe sein. Für uns jedenfalls darf ich stellvertretend noch mal ein herzliches Dankeschön sagen Ihnen auch für die weitere Ausführung Ihrer Aufgaben. Ja, viel Erfolg oder jedenfalls gute Resonanz zu wünschen und so zu verbleiben. Ich glaube, wir werden jetzt auch noch mal mit anderem Blick auch Ihre Empfehlungen wahrnehmen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich darf dann die Tagesordnungspunkte 1b und 1c gemeinsam aufrufen und fragen, ob es hierzu noch weitere Anmerkungen gibt. Das ist, soweit ich sehe, nicht der Fall. Damit sind die Berichte zur Kenntnis genommen. Und damit ist dann auch das Ende der öffentlichen Sitzung erreicht. Und ich würde das Sekretariat bitten.